die Weinbrater.
Nagi und Nelly trinken Wein.
Weil wir es lieben.
Und mit euch teilen.
Hoi Nagi.
Ciao Nelly. Und hallo Marc.
Hoi, danke für die Einladung.
Wir sind heute in unserer zweiten Folge von der Serie Perfect Match. Da geht es um Food Pairing. Welcher Wein passt zu welchem Food? Und für das haben wir unseren Experten heute wieder im Haus, den Marc Almet, Geschäftsführer von Bora Lacqueur und Sommelier. Hallo Marc.
Hoi.
Und ja, es ist ja schon Dezember, es weihnachtelt. Langsam sollte man sich Gedanken machen, was man vielleicht auch an Getränken an Weihnachten auf den Tisch stellt. Und darum haben wir die Folge entsprechend gewidmet. Heute, Marc, geht es nämlich um was?
Um Schaumwein.
Um Schaumwein. Und du hast uns zwei Schaumwein mitgebracht. Und der Marc hat harte Vorgaben, was er mitbringen darf. Es gibt eine Preisgrenze bei den Weinbraten von 30 Franken. Marc, bist jetzt ganz, ganz ehrlich, hast du die eingehalten beim Schaumwein?
Diesmal nicht. Wir haben natürlich auch Schaumwein unter 30 Stutz. Das sind vor allen Dingen Prosecchi und auch Cremons. Ich dachte aber, als typischere Beispiele bringe ich heute einen Franciacorta und einen Champagner mit. Und da wird es schwer, was wirklich Gutes unter 30 zu finden.
Schaumwein, Sprudel, Champagner, Franciacorta, die wir jetzt noch haben. Ja, da gibt es ja schon ein paar Annahmen. Also zum Essen nicht geeignet, eben auch oft ein bisschen teuer und eh nur zum Anstoßen. Und den meisten ist es eigentlich recht, wenn es ein bisschen sprudelt, aber die haben gar nicht höhere Qualitätsanforderungen an so einen Schaumwein.
Man verbindet Schaumwein vor allen Dingen mit einem festlichen Moment. Das ist ja per se erstmal toll. Aber dadurch ist es sehr, sehr schwer, ihn auch in andere Kontexte zu setzen. Gerade wenn man in Frankreich unterwegs ist, ist es sehr normal, dass man auch Champagner durch ein ganzes Menü durchgenießt, sei es daheim, aber auch im Restaurant. Und das ist, glaube ich, was bei uns noch nicht ganz angekommen ist. Das hat meiner Meinung nach auch viel damit zu tun, dass es nicht als Wein behandelt wird. Das geht schon los beim Glas. Eigentlich würden sich ganz viele Schaumweine, gerade auch kräftigere wie Champagner, sehr wohl fühlen in einem klassischen Weißweinglas, so wie wir es heute hier auch auf dem Tisch haben. Aber ganz oft sieht man auch diese Flöten oder diese Prosecco-Spitze oder manchmal auch diese flache Champagnerschale von Marie Antoinette. Und da wird das immer nur auf die Haptik, also sprich die Kohlensäure am Gaumen, reduziert. Eigentlich ist es aber auch beim Schaumwein wie bei jedem anderen Wein genauso spannend dran zu riechen. Nur dafür brauche ich ein richtiges Glas und muss sicherstellen, dass er nicht zu kalt ist. Und da das meistens nicht der Fall ist, nehmen Leute, glaube ich, gar nicht die Aromatik wahr und denken somit gar nicht an Food Pairing.
Woher kommt denn das, dass jetzt viele Konsumentinnen davon ausgehen, wenn es sprudelt, dann trinkt man es halt eben zu Aperos, zu halt vielleicht festlichen Anlässen, aber nicht so zum Essen. Wieso ist es gerade in einem Land wie der Schweiz verbreitet?
Was macht man mit dem Aperitif? Ganz klassisch ist der Aperitif in der Speisenfolge ja dazu da, den Geschmack anzuregen und Hunger anzuregen. Und das macht man traditionell mit Säure oder Kohlensäure. Wenn ich etwas mit Säure in den Mund nehme, egal ob es eine Zitrone, ein Glas Riesling oder ein Glas Champagner ist, dann wird der Speichelfluss angeregt. Das heißt, ich bereite meinen Mund auf eine Speisenaufnahme vor, wenn man es ganz nüchtern betrachtet. Und das ist, glaube ich, der Grund, warum traditionell Schaumweine zum Aperitif gereicht wurden. Und weil das immer so war, blieben Schaumweine dann in der Wahrnehmung in dieser Ecke lange haften.
Und wenn jetzt ein Kunde bei euch in den Laden reinläuft und sagt, ja, ich brauche einfach noch irgendwie so ein Prosecco zum Anstoßen oder so, versuchen die dann die Leute auch ein bisschen zu konvertieren. Zu sagen, ja, wenn ihr vielleicht nicht einmal einen Champagner probieren oder wenn ihr nicht einmal vielleicht ein bisschen das Gebiet ein bisschen weiter erkunden oder gibt es da halt einfach auch das Publikum, das dann zufrieden ist, wenn es ein bisschen knallt, blöd gesagt.
Ich glaube, es gibt beides und es ist auch völlig okay, weil gerade Prosecco ist eine sehr, sehr eigene Stilistik. Da ist die Machart ein bisschen anders, die Süße ist oft ein bisschen anders. Es ist eine andere Traube als bei den meisten anderen Schaumweinen. Heißt, das ist ein sehr spezifischer Geschmack, der auch schwierig wird, mit anderen Schaumweinen aufzufangen. Ich glaube, spannender ist, wenn jemand schon an Cava, Franciacorta, Cremant interessiert ist, den oder diejenige dann auch mal an andere hochwertige Schaumweinarten oder auch ganz an Champagner ranzuführen.
Aber das Interesse muss ja auch irgendwo, ich sage jetzt mal einst, dir erarbeiten. Weil, also ich habe Champagner nicht von Anfang an gern gehabt. Ich habe wie müssen auf eine Entdeckungsreise gehen. Ich musste daran angeführt werden und hat das selber so gar nicht geschafft, wenn ich nicht jemanden gehabt hätte, der mich dort dann irgendwie so ein bisschen eingeführt und eingewiesen hätte.
Ich glaube, das ist ja nichts Untypisches. Also wenn wir jetzt andere Lebensmittel, weil Wein ist ein Lebensmittel, nehmen, Käse, wenn man groß wird mit einem einfachen Schnittkäse aus der Verpackung im Supermarkt und dann zu einem Affineur wie Maître Anthony oder sowas geht und zum ersten Mal einen wirklich reifen Camembert probiert, dann ist das auch ein Schock. Da muss man auch eine gewisse Entwicklung zwischendurch durchmachen. Genauso ist es, glaube ich, bei jeder Art von Genussmittel und Getränk.
Aber wir wollen ja auch über das Essen reden. Darum haben wir dich ja da. Und dort wäre jetzt mal die Frage, wenn wir, bevor wir jetzt auf die zwei Weine eingehen, wenn man es auf eine generelle Ebene hat, Schaumwein, Sprudel und Essen, was gibt es dort zu beachten?
Wenn ich mir überlege, was könnte passen, gehe ich wie von zwei Richtungen an. Das eine ist die Aromatik und das andere ist die Struktur. Fangen wir vielleicht mit der Struktur an, weil das ist beim Schaumwein nachvollziehbarer. Ich habe immer viel Säure, nicht nur vom Wein als solchen, sondern eben auch das Element Kohlensäure, was ein haptisches Gefühl auf der Zunge auslöst. Heißt, das muss ich im Kopf behalten. Die allermeisten Schaumweine sind trocken. Es gibt natürlich auch süße Stile wie Prosecco Dry. Verwirrenderweise heißt das Dry süß. Oder auch Demi-Sec Champagner, wobei das kaum noch existiert. Aber das meiste ist trocken und mit viel Säure und relativ selten mit Holzeinsatz. Heißt, ich bin meistens bei Frische. Von der Aromatik habe ich fast immer so eine Hefe-Brioche-Karamell-Nummer. Die Fachleute sprechen da von autolytischen Geschmacksnoten. Die autolytischen Geschmacksnoten entstehen bei der Reifung auf Hefe. Und das kennen wir nicht nur vom Wein, sondern auch wenn ich Brot backe, habe ich sehr ähnliche Aromatik. Heißt, das ist ein Aromenfeld, was fast immer mitspielt. Desto länger diese Hefereife war, sprich diese zweite Gärung, desto ausgeprägter ist das. Und ich habe sehr oft Frucht. Ganz, ganz viele Schaumweine werden aus Chardonnay und Pinot Noir gemacht. Es gibt aber natürlich noch viele, viele weitere Trauben, gerade im deutschsprachigen Raum oder im spanischen Raum. Bei Chardonnay habe ich sehr oft so eine grüne Apfelfrucht dabei im Schaumwein. Bei Pinot Noir habe ich sehr oft was Beeriges, selbst in weißen Pinot Noir-Schaumweinen, weil das gibt es sehr oft, ein sogenannter Blanc de Noir, habe ich so eine sehr reife, beerige Aromatik. Bei einem Rosé dann oft eher sowas, in Anführungsstrichen, kitschiges wie Himbeere, Kirsche, Erdbeere. Das sind so die Kernlinien, die ich im Kopf behalten sollte. Und da gibt es natürlich verschiedene Ausprägungen und Schattierungen. Was heißt das für mich, wenn ich jetzt Speisen dazu nehme? Tendenziell bittere Speisen tun sich sehr, sehr schwer, weil Bitter und Säure nur höchst selten miteinander harmonieren. Salz und Säure hingegen sehr, sehr gut. Heißt auch Seafood, Fisch, andere salzige Speisen kann ich toller kombinieren. Und desto stärker diese Autolyse wird, das heißt, desto mehr erdige Karamell-Brotnoten ich habe, desto kräftiger da dürfen meine Speisen werden. Dann kann ich auch mit Rahmsoßen arbeiten, kann mit Röstaromen arbeiten, kann mit erdigen Tönen wie Pilzen arbeiten. Bei einem jungen Prosecco, einem jungen Cava, im jungen Sekt eher nicht.
Und zum Beispiel auch butterige Noten. Wenn ich jetzt zum Beispiel an Fisch denke und so die Kombination, einen im Butter bratenen Fisch und dann nachher das noch schön drüber lala zerlaufen.
Und immer wenn ich an Salz und andere Milchprodukte wie Butter, was du genannt hast, dann bin ich auch schnell bei Käse. Wenn ich einen Sprinz, einen Parmesan etc. mit einem gereiften Schaumwein habe, ist das grandios. Und auch bei manchen cremigen Käsen, wie zum Beispiel ein Chaours oder ein Bria Savara, sowas macht auch viel Spaß.
Jetzt hast du zwei Weine aus eurem Sortiment ausgewählt und mitgebracht, den Champagner und Franciacorta. Warum die Kombi?
Du hast es schon angedeutet, die Italiener behaupten ganz stolz, Franciacorta ist die Champagner Italiens. Da gibt ihnen auch sehr viel Recht für. Die Böden sind manchmal ähnlich, die Trauben sind ähnlich. Auch viele Franciacorta basieren auf Pinot Noir und Chardonnay. Oft jedoch noch ergänzt um weiteres wie Pinot Bianco, was früher in der Champagne auch normal war, inzwischen nicht mehr so. Die Methode ist gleich und dann unterschiedlich stark ausformuliert. In der Champagne gibt es die strengsten Appellationsgesetze weltweit. In der Franciacorta auch sehr strenge und tatsächlich die einfache Reifung auf der Hefe, also diese zweite Gärung. Das Minimum ist in der Franciacorta höher als in der Champagne. Und dadurch sagen die Italiener oft, Franciacorta ist ja besser als Champagne. Es wäre aber fatal, wenn man ein Quartier deines Schaumweins nur an der Hefedauer bemisst. Aber dadurch sind sie sehr, sehr selbstbewusst. Ich finde aber, Franciacorta ist definitiv viel Aufmerksamkeit wert. Und gerade das, was wir jetzt im Glas haben, Castello Bonomi, als reinsortiger Pinot Noir oder Pinot Nero Rosé, ist eine tolle Alternative zum Champagner. Ich finde, man muss es nicht immer vergleichen. Aber es gibt in der Schaumweinwelt wahnsinnig viel, was auf einer Ebene steht.
Nagi, dein Bezug zu Franciacorta?
Mein Bezug ganz klar. Mein südländische Herkommen und halt auch meine ganzen Kollegen, die im Süden daheim sind und bei Schaumwein halt sehr viele auf Franciacorta setzen, auf vor allem sehr viele kleine Produzenten, wie du erwähnt hast, was auch in der Champagne gibt. Und ich finde, da wird eine ganz, ganz grosse Arbeit geleistet, von Rosé über reine Chardonnays und heutzutage auch sehr stark experimentiert wird mit Minimalinvasion bei der Weinbereitung. Und ich finde, sie sind noch extremer fast in Italien unterwegs auf dem Thema als in der Champagne selber.
Dann würden wir vielleicht gerade mit dem Franciacorta anfangen. Wir haben dann Franciacorta vom Castello Bonomi und sie behauptet ja auf ihrer Homepage, sie sind das einzige Chateau oder eben Castello in der Franciacorta. Stimmt das, Marc? Ist das so? Oder ist das gutes Marketing?
Ich habe noch nie bewusst in der Lombardei, weil da kommt Franciacorta her, nach Castelli gesucht. Aber sie können es mir tatsächlich vorstellen, dass es stimmt.
Bist du schon mal bei Ihnen auf dem Gut gewesen?
Jein, denn das Castello Bonomi gehört zur Familie Paladin. Die haben in mehreren Teilen Italiens ihre Weingüter. In Venetien, in Friuli, in der Lombardei, sprich Franciacorta, sowie im Chianti-Gebiet, sprich Toskana. Ich war bei ihnen aber noch nicht in der Franciacorta, sondern in Anführungsstrichen nur in Venetien. Kennen sie aber schon sehr lang und durfte schon andere Teile der Lombardei besuchen. Wie gefällt euch denn der Rosé?
Wahnsinnig frisch. Sehr, sehr fruchtig. Also, ich sage jetzt mal, rotbeerig. Ich finde, wir haben jetzt doch schon ein Zeitchen im Glas, aber da ist immer noch so ein Mousseux, ein Perlage rum, wo bestehen bleibt. Das ist auch immer so eine Frage, wie lang ist die Prickligkeit rum im Glas? Und da finde ich jetzt, die bleibt doch sehr lang bestehen.
Ich muss zu meinem Leidwesen sagen, ich bin gar nicht so Franciacorta erfahren. Also, mir fehlt jetzt irgendwie so ein bisschen der Referenzrahmen. Ich finde den aber sehr, sehr schön. Ist dezent jetzt, ist nicht so ein voller Wein, eher ein bisschen zurückhaltend, mit so einer leicht bitteren Note auf der Zunge bleibt. Könnte auch ein Trinkwein sein jetzt für mich. Bin jetzt aber sehr gespannt, zu was du das würdest matchen. Weil das, was du sagst, Nagi, das finde ich auch, also, man spürt noch ein bisschen Perlage, aber es ist schon so, dass sie nicht mehr so dominant ist jetzt, nach einer Zeit im Glas.
Genau, weil die Perlage ist relativ fein. Vielleicht ein kurzer Exkurs. Was meinen wir damit? Perlage ist die Kohlensäure, die bei der zweiten Gärung entsteht oder auch bei den anderen Verfahren einfach zugesetzt wird. Und desto länger der traditionelle Flaschengärung dauert, desto feiner wird die Kohlensäure. Das heißt, die Bläschen werden kleiner. Da spricht man von einer feinen Perlage, einem feinen Mousse. Ihr habt angesprochen, der Wein hat viel Frucht. Ihr habt angesprochen, er hat eine gewisse Frische. Entsprechend sehe ich ihn auch immer eher bei Dingen, die ich mit Sommer oder Frühling assoziiere. Der wäre jetzt nicht zum großen Menü, der wäre eher zu Vorspeisen für mich. Wenn ich eine schöne Lackschnitte hätte, kann ich mir das sehr gut vorstellen. Wenn ich vielleicht einen Salat habe, der mit irgendeiner Zitrusfrucht angemacht ist, zum Beispiel mit Grapefruit-Filets, die mit im Salat eingearbeitet sind, vielleicht auch dann noch ein bisschen Pulli dazu, das kann ich mir gut dazu vorstellen. Und alles, was eher auch als Gericht von Frische lebt, also auch eine Sushi-Platte oder Sashimi, gerade wenn ich in Richtung Thunfisch denke, Thunfisch-Sashimi mit so einem frischen, fruchtbetonten Rosé-Schaumwein kann ich mir sehr gut vorstellen.
Das finde ich jetzt gerade eine wunderbare Brücke, weil ich überlege jetzt gerade, weißt, es gibt ja manchmal Fisch oder vor allem auch Thunfisch so in Sizilien unten, wo ja frisch geschnitten wird und dann nachher eigentlich nicht gekocht, aber im Zitronensaft angegoren wird oder und dann noch gut eingesalzt wird. Und dort hast du dann nachher wieder Säure und Salzigkeit, die zusammenkommt, wo ich mir total spannend vorstelle. Und das andere, wo mir jetzt auch gerade aufkommt, wenn wir am Sinkomo gsi sind, Nelly, dann hat es einen Stand gegeben. Und der Stand, der ist bekannt für seine in Salz eingelegten Sardinen. Ich überlege jetzt einfach gerade, und du kannst mir gerne sagen, ist das eine gute oder eine schlechte Überlegung, die Sardinen nehmen. Die nimmst du dann aber, die sind wirklich brutal salzig. Die tust du dann abwaschen unter dem Wasser, auf dem Teller auslecken. Knoblauch fein hacken, ein bisschen Peterli fein hacken, ein bisschen Olivenöl drüber und das Ganze so anrichten. Tönt nach einer weirden Kombi, aber ich sage jetzt rein aufgrund von dieser salzig-fischigen Note könnte das eigentlich noch recht spannend sein.
Also Sardinen und Schaumwein klappt definitiv. Wichtig ist, dass die Kraft mitspielt. Also ich darf keinen zu leichten Schaumwein zu Sardinen nehmen, weil die ja schon eine gewisse Power haben, gerade wenn sie in dieser Salzlake eine gewisse Zeit verbracht haben. Aber klar, in vielen Champagner-Bars, Schaumwein-Bars weltweit gibt es auch so Dosensardinen. Das ist ein wunderschöner Match.
Jetzt eben, also ich würde jetzt sagen, das ist jetzt eher ein dezenter, leichter Wein, hat schon klare Geschmacksnoten, aber ist ein bisschen zurückhaltend. Könnte ich den jetzt auch zu einem rechten Stück Fleisch nehmen oder wäre das jetzt ein völliger Mismatch?
Kommt aufs Stück Fleisch an. Also wenn du jetzt ein kräftiges Rumsteak oder sowas hast oder ein Wildgericht, dann fürchte ich, dass das Fleisch etwas zu kraftvoll ist, etwas zu viel Power hat und den Wein vielleicht vom Tisch fegt. Und dann merkt man einfach nicht mehr viel von den Aromen vom Wein. Wenn du ein leichteres Pulli-Gericht hast, wenn man ganz edel werden möchte, ein Wachtelbrüstchen oder sowas, dann könnte ich mir das schon gut vorstellen, je nach Soße und je nach Machart. Geflügel wird ja oft auch, also Entenbrust zum Beispiel, wird ja oft mit Honig glasiert. Da hast du dann auch wieder diese süße Komponente, dazu dann das salzige oder säurelastige vom Schaumwein, das wäre dann ein sehr, sehr schöner Match. Mhm. Also wenn es ein leichtes Fleischgericht ist, go ahead.
Und jetzt eben so als Faustregel einen leichten Schaumwein mit einem leichten Gericht kombinieren, das kann funktionieren.
Genau, also Power ist was, das kann ich mir bei jedem Wein merken oder jedem Food and Wine Pairing. Ich sollte immer ungefähr auf einer Flughöhe sein. Heißt, kräftige Speisen zu kräftigen Weinen. Das muss nicht sein kräftig im Sinne von Alkohol, das kann auch Aromatik sein, also zum Beispiel ein scharfes Gericht mit einem sehr fruchtbetonten aromatischen Weißwein. aber ich sollte nie dann Dismatch haben. Also wenn ich eine ganz leichte Speise mit einem kräftigen Wein habe, wird es schwierig und umgekehrt genauso.
Gut, nachdem wir jetzt gehört haben, dass die Italiener sagen, Champagner ist eigentlich bei uns und eigentlich ist es fast noch ein bisschen besser als Champagner, würde ich sagen, tun wir jetzt mal den Beweis antreten und wechseln die Champagner über. Da hast du uns ein Wein oder ein Champagner mitgebracht, wo aus der Politik kommt.
Auch, ja. Das ist ein sehr umtriebiger Winzer, deswegen Politik gehört zu einem Teil seiner Leidenschaften. Man darf nicht vergessen, dass Schaumwein eine relativ neue Geschichte ist. Das gibt es erst so 200-300 Jahre, während Weinbau insgesamt mehrere tausend Jahre alt ist. Und auch die Champagne war eigentlich bekannt für ihre Stillweine, also das, was wir als Wein heute bezeichnen. Und schon damals, als es nur Wein war, in Anführungsstrichen, gab es manche Gemeinden der Champagne, die besonders bekannt waren. Und eine davon war Busy und die ist vor allem bekannt für Pinot Noir, sprich Spätburgunder oder Blauburgunder. Und die ist auch heute ein sogenanntes Grand Cru, weil die Champagne unterscheidet da ihre Dörfer nach Güte, also wie gut sind die Trauben, die aus diesem Dorf kommen. Manche sind Grand Crus, manche sind Premier Crus und manche sind einfach nur ein Dorf. Und das ist ein Grand Cru-Dorf. Und dort ist schon sehr lange die Familie Clouet zu Hause. Da gibt es auch mehrere Weingüter, die Clouet im Namen tragen. Das, was wir heute im Glas haben, ist André Clouet. Und der Urenkel von André ist der Jean-François Clouet. Wer Jean-François einmal erlebt hat, den wird ihn nie vergessen, weil er sehr lebensfreudig ist, sehr verrückt im positiven Sinne. Und das drückt sich auch in seinen Produkten und Leidenschaften aus. Der ist Bürgermeister von Busy, der fährt schnelle Autos, der hat ganz verrückte Etiketten. Wir haben zum Beispiel einen Wein von ihm, der sagte, der geht ab wie eine Rakete, also ist eine Kinderzeichnung von einer Rakete drauf. Dann fand er mal diese weißen Flaschen eines bekannten Champagnerhauses doof und hat gesagt, das mache ich selber in gut und hat eine ganz weiße Flasche mit einem hochwertigen Schaumwein gemacht. Und da gibt es ganz, ganz viele Geschichten zu erzählen, aber Pinot Noir spielt bei all diesen Geschichten fast immer die Hauptrolle, bis auf ganz wenige Ausnahmen, weil Busy eben ein grandioses Terroir für Pinot Noir ist. Und das, was wir jetzt im Glas haben, ist ein Reinsorter Pinot Noir, der Einstieg ins Weingut, die sogenannte Grande Reserve. Und das ist auch zum Thema Preisdiskussion mit Abstand der günstigste Wein von ihm, der aber schon enorme Qualität mitbringt.
Also, ja, vielleicht nehmen wir mal einen Schluck von dem Crazy Winzer, vielleicht ist es auch ein Crazy Wein. Und ich finde, also wenn ich nur schon da am Glas schmecke, dann kommt es mir schon recht crazy entgegen. Also da kommt einem alles rein, was man so von einem Champagner erwartet.
Also ich finde, der Wein, der schreit Food.
Und was würdest du dazu essen?
Sorry, das klingt jetzt wahnsinnig abgedroschen, aber Seezunge, schön fein braten, wirklich eben Butter, ein bisschen Petersilie, und dann so Salzherdöpfel dazu, das fände ich etwas mega Geiles. Jetzt auf der feinen Seite, wenn man den Wein mehr will betonen. Auf der anderen Seite könnte ich mir vorstellen, ein Kalbskotelett mit einer Zitronensauce, wo ja noch ein bisschen Rahm dabei ist und ein paar coole, wie sagen wir denn, Pomme-Allumette dazu. Fände ich grossartig.
Da merkt man, dass wir zu viel über Essen sprechen, dass wir einen Hunger bekommen, weil wir haben jetzt völlig die Beschreibung übersprungen. Der liebe Sven hat gesagt, das schreit für ihn schon an der Nase nach Champagner. Was ist denn für dich so typisch an dem für Champagner?
Ja, einfach so die Brioche, die Hefenote, wo man halt rausschmeckt. Und aber bei dem ist es wie, also es ist, glaube ich, einfach jetzt noch ein bisschen Magie oder Voodoo. Also wenn ich jetzt zu dem schmecke, dann habe ich sofort Lust, jetzt zu trinken. Also es ist gerade so ein Champagnerduft, der mir entgegenkommt, wo ich sofort finde, das schmeckt so, wenn ich mir das vorstelle bei einem Champagner, ich muss das jetzt probieren. Und wenn ich ihn dann probiere, da wirst du jetzt einfach nicht enttäuscht, sondern, du hast gesagt, in 53 Franken umeinander, also noch relativ günstig für einen Champagner, finde ich, kommst du jetzt so irgendwie etwas über, was mich als Champagner einfach gerade begeistert.
Ich finde, man kann ihn sicherlich auch als Aperitif reichen. Ich würde aber tendenziell auch gern was dazu essen. Ich glaube, viele klassische Apero-Speisen würden funktionieren, sprich zum Beispiel Schinken, manche Käsesorten, manches Würzigeres, wenn ich in Richtung Tartar oder so denke, würde hier gut funktionieren. Was aber total unterschätzt ist, ist, wie gut Champagner zu vermeintlichem Junkfood passt. Das kann Popcorn im Kino sein. Das ist ein richtig geiler Match, dieses salzige Popcorn mit so einer Art Champagner. Das kann sein Pommes Allumette oder Pommes frites, wie du gerade angeführt hast. Burger. Wenn ich einen Burger habe, wo nicht so viel Steaksoße drauf ist, gerade wenn ich einen Bun habe mit schönen Sesamkörnern auf dem Brot, das ist was mit dieser Säure und der Frucht von Champagner ganz, ganz oft harmoniert. Weil das ist ein bisschen das Champagner-Problem. Alle denken immer an Drei-Sterne-Küche, an eine Seezunge, wie du es direkt genannt hast. Aber ganz ehrlich, wie oft kochst du selber eine Seezunge? Wahrscheinlich nur wenige Male pro Jahr. Burger, Wraps.
Ist auch eher ein teurer Fisch.
Ja, eben. Das passt alles sehr, sehr gut zu Champagner, aber auch zu anderen hochqualitativen Schaumweinen. Und das wäre so mein Appell an euch, esst mehr Junkfood mit Champagner.
Das andere, was mir jetzt hier gerade in den Sinn kommt, weil ich finde, der Wein, der hat auch sehr schöne, ich sage jetzt einen schönen Fruchtdruck, eine schöne Süße, die da mitschwingt. Und dort sehe ich auch Asiatisches dazu, ehrlich gesagt. Also nicht ein überscharfes Curry zum Beispiel, aber so in die Richtung von einem Thai-Curry, wo eine moderate Schärfe hat, könnte ich mir vorstellen, dass das noch recht cool könnte matchen mit dieser Frucht, mit dieser Süße.
Die Schärfe kann gut funktionieren, sie darf nur nicht zu stark werden, weil dann sind wir bei diesem Säureschärfe-Thema, das klappt selten. Gerade in dem Curry, wenn du Fruchtcurries hast, die arbeiten ja oft, dass sie noch Früchte mit reinarbeiten, dann kann ich es mir gut vorstellen. Andere asiatische Küchenstile oder Arten, wo ich mir das gut vorstellen kann, vietnamesische Küche, da wird viel oft mit Frische gearbeitet, mit gewissen Kräutern, die mit dazukommen, oft mit leicht frittierten Aromen, das hast du auch in mehreren südostasiatischen Küchen, frittierte Aromen und Säure vom Schaumwein, das ergänzt sich auch sehr oft sehr gut.
Ich wäre auch deiner Meinung, nicht zu scharf, eine gewisse Cremigkeit, rein von der Süße her, ich finde das wow.
Spannend ist auch, warum haben wir diese beiden Weine mitgebracht? Das eine ist ein fruchtbetonter Rosé-Schaumwein, das andere ist ein eigentlich von der Autolyse geprägtes Stilistik, sprich von dieser zweiten Gärung. Und wenn man sich mit Schaumwein anfängt zu beschäftigen, dann ist man schnell bei den historischen bekannten Regionen wie Cava, diverse Cremants, Champagner, Franciacorta. Es gibt inzwischen aber viel, viel mehr. Es gibt Sekte aus Deutschland, aus Österreich. Es gibt tolle Schumbi aus der Schweiz. Es gibt englische Schaumweine inzwischen. Es gibt kalifornische Schaumweine, es gibt was aus Neuseeland, es gibt was aus Tasmanien, es gibt tolle Methode Cab Classique aus Südafrika. Und was will ich damit sagen? Es gibt so viele Regionen in der Schaumweinwelt, die wir noch gar nicht wahrnehmen, weil wir eigentlich immer direkt nur an Prosecco und Champagner denken, dann vielleicht noch zwei, drei mehr, dass es sich lohnt, mit diesen Stilen zu experimentieren. Weil die Grundregeln sind immer gleich. Ich habe immer das Thema Kohlensäure. Ich habe ganz oft Pinot Noir und Chardonnay, außer bei ein, zwei anderen Herkünften. Ich habe ganz oft dieses Thema Brioche und ähnliche Aromatiken und habe eher einen leichten, frischen Stil. Und damit kann man ganz, ganz viele Speisen toll begleiten. Und das, was ich euch unbedingt empfehlen würde, gebt dem Schaumwein dieselbe Liebe wie dem Wein, das heißt die richtige Temperatur, das richtige Glas und probiert es wirklich mal über ein ganzes Menü und schaut, wie der von Vorspeise über Hauptgang bis Käse und Dessert an die verschiedenen Komponenten andockt.
Jetzt musst du uns noch ein Geheimnis verraten. Die, die uns auf Instagram folgen, haben das vielleicht schon gesehen, zu was der Marc auch noch Champagner trinkt. Nämlich, wir haben es von Hamburger gehabt, von Popcorn, aber offenbar geht es auch zum Zmorgen.
Ich habe das Glück, meistens sonntags frei zu haben, was, wenn man mal angefangen hat, im Restaurant zu arbeiten, was ist, was man sehr, sehr schätzen lernt. Und da frühstücken wir meistens relativ spät und auch ausgiebig, dann gibt es verschiedenen Aufschnitt, verschiedenen Käse und dann gibt es in der Regel auch einen guten Schaumwein dazu. Und das mag vielen überraschen, Alkohol zum Frühstück ist immer die Frage, man muss die Flasche ja nicht austrinken, man kann ja dann abends beim Kochen weiter trinken. Aber wenn man einen guten Käse hat, wenn man einen spannenden salzigen Schinken oder eine Wurst hat oder auch so richtig feine Gerichte, wie manchmal machen wir uns dann Ei Benedikt oder so zu Hause und dann hast du das Cremige von der Soße und dann je nachdem, wie man es mag, entweder Schinken oder Lachs dazu, dann sind sehr viele Komponenten im Zimorgel, im Frühstück, die wunderbar sich mit Champagner harmonieren.
Ich glaube, das kann man als Erkenntnis von dieser Folge durchaus mitnehmen. Champagner ist vielfältiger, auch in der Art, wie und wo das man trinkt, als man so gemeinhin annimmt. Und ja, das finde ich wunderbar, dass man in dieser Serie vielleicht einfach auch mit ein paar Stereotypen könnt aufräumen. Das wäre es gewesen für die Folge. Also wenn ihr jetzt noch Tipps braucht, was man könnte trinken oder auch essen zu Weihnachten, hoffen wir, dass es ein paar Hinweise gegeben hat. Wir wünschen euch ganz ein schönes Fest und einen guten Rutsch ins neue Jahr. Und im neuen Jahr geht es natürlich dann auch weiter mit der nächsten Folge von dieser Serie. Und dann trinken wir was, die Herren?
Rotwein.
Ja, es ist ja dann Winter, es ist kalt, vielleicht braucht man dann mal im Schmiedefeuer ein schönes, gutes Glas Roten. Und dort werden wir natürlich auch dann schauen, was man dazu am besten isst. Wir wünschen euch eine gute Zeit, bleibt dran, bis zum nächsten Mal. Habt's gut, tschüss zusammen und tschüss Nagi.
Gianelli.
Und tschüss Marc.
Tschüss, bis bald.